Wenn es neben der Handlung einen fast noch wichtigeren Aspekt beim Schreiben gibt, dann ist das der Ton. Ich muss einen Ton gefunden haben für einen Text. Und wenn der Ton schwingt und wenn ich in Resonanz bin mit diesem Text und schwinge mit diesem Text, dann ist fast alles andere sekundär. You are
now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Herzlich willkommen zum Podcast des Literaturcafé.de. Am Mikrofon, wie immer, Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Und heute sitze ich zwar allein vor diesem Mikro, aber ich bin nicht allein in diesem Podcast, denn heute unterhalte ich mich mit André Hille, den ich wahrscheinlich, vermute ich mal, via Zoom in der Gegend von Bremen antreffe, richtig? Hallo André.
Hallo, grüß dich, genau, in Fischerhude bei Bremen.
Im Künstlerdorf Fischerhude, oder ist es das noch, oder? Das ist so ein bisschen so das zweite Worpswede da oben gewesen.
Zweite Worpswede, genau, also nachdem Paula Modersohn-Becker gestorben ist, ist dann Otto Modersohn, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, nach Fischerhude gezogen und seine Enkel leben immer noch hier heute und es gibt ein großes Modersohn-Museum mit tollen Bildern.
Und es gibt diese Rilke, gibt es nicht auch so ein Rilke-Haus, ein Rilke-Café?
Rilke-Haus, ein wunderbares Rilke-Café, ja. Genau, mit wunderbarem Kuchen und ja, es zieht immer noch eine bestimmte Klientel vielleicht an. Dieser Ruf, das ist wie bei Worpswede. Wenn man einmal diesen Ruf hat, ist mein Gefühl, dann wirkt das noch 100 Jahre nach.
Ja, jetzt ist es schade, dass wir uns nicht dort treffen können, aber die Zeiten verlangen nun mal andere Kommunikationswege. Aber schön, dass wir uns hier via Zoom in diesem Podcast treffen. Nun gibt es mehrere Gründe, warum wir sprechen, aber der Hauptgrund ist dein neues Buch, dein erstes Buch, du schreibst zwar schon länger, aber du hast jetzt tatsächlich, ja, ein Buch veröffentlicht. Es heißt, ich habe es auch hier, Das Rauschen der Nacht, erschienen bei Blessing. Darüber werden wir natürlich gleich sprechen. Aber wenn die Leute jetzt ja auch diesen Podcast schon mal länger hören oder auch mal im Literaturcafé vorbeigesurft sind oder auch sonst schreibend unterwegs sind, dann sagen sie sicher, André Hille, André Hille, das ist doch der von der Textmanufaktur, richtig? Und ja, du bist auch der von der Textmanufaktur, richtig?
Genau, der bin ich auch.
Genau. Die Textmanufaktur, für die, die es nicht wissen sollten, ist eine ja von dir gegründete Autorenschule, Fortbildungseinrichtung, wie immer man es nennen will. Wie würdest du es selbst bezeichnen?
Ja, landläufig nenne ich es immer Autorenschule. Das ist ja der einfachste Begriff. Eine Weiterbildungseinrichtung, das klingt alles so umständlich.
Ein bisschen nach VHS, ja auch so ein bisschen ist es ja nicht.
Ja, ein Ort, an dem man sich mit Literatur intensiv beschäftigt und mit eigenen Texten auf vielfältige Weise. Ne?
Das heißt, du bist also auch Dozent, Schreibcoach, wie immer man das nennen will, da gibt es ja die unterschiedlichsten Begriffe. Das heißt, sowohl in deiner eigenen selbst gegründeten Textmanufaktur, das war 2009, glaube ich, habe ich nachgeschaut, also machst du es mittlerweile auch schon eine ganze lange Zeit, bist aber auch als Dozent dann auch an anderen Einrichtungen tätig, Mediencampus Frankfurt beispielsweise, und das ist das Stichwort, dort haben wir uns auch im Jahre 2000 und wann war es? Die erste Narrativa 2017, 16?
Vor 5 Jahren muss das, 4 Jahre, 16 wahrscheinlich, ja.
Genau, da haben wir uns dort getroffen und das, da weise ich auch mal drauf hin, kann man nachhören. Das war das erste Mal die sogenannte Narrativa, auch von dir gegründet und veranstaltet, eine Tagung zum Thema Erzählen, und das war damals die erste Ausgabe und auch die betreibst du, dann bist du auch als Literaturagent unterwegs. Also man könnte noch vieles aufzeigen. Du warst auch mal Programmleiter, Lektor schon in einem kleineren Verlag vor all dem. Also das heißt, du bist schon sehr umtriebig und auch in vielen Segmenten dort unterwegs. Das heißt, man kann wohl wirklich sagen, Literatur schreiben ist deine Leidenschaft.
Unbedingt. Ich bin ein Literaturmensch durch und durch und auch in diesem Literaturbetrieb verankert, eigentlich ja, seit ich denken kann, beschäftige ich mich mit Literatur. Ich komme ja aus der DDR und da hatte Literatur für mich nochmal eine ganz ja wichtige, fast existenzielle Bedeutung, diese Flucht aus diesem eher tristen Alltag in der DDR, dieses Gieren nach neuer Literatur, nach guter Literatur. Also ich habe eine ganz, ganz enge Bindung zum Lesen und zur Literatur immer gehabt. Ja, ich habe dann zwar angefangen, Jura zu studieren, bin dann aber in die Germanistik gewechselt, habe eigentlich immer geschrieben und habe dann im Grunde erst, als es nicht mehr funktionierte mit dem Schreiben, beziehungsweise als ich in einer wirklichen Krise, in einer Sackgasse steckte, so um die 30 und merkte, es funktioniert irgendwie nicht, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Schreiben. Also nach dem Motto, man schreibt und dann wird man veröffentlicht und irgendwann erfolgreich. Das hat nicht funktioniert. Und dann gab es doch eine ziemlich schwere Krise, weil man doch so um die 30 sich dann doch anfängt zu fragen, gut, wenn das nicht funktioniert mit dem Schreiben, was machst du dann? Ja, also die Freunde nebenan, die machen irgendwie Staatsexamen Medizin oder BWL und starten ihre Karrieren und man selbst jobbt noch für 7 Euro die Stunde in der Buchhandlung oder bei der Post und denkt, man ist Schriftsteller. Und da kam ich doch in eine ziemlich schwierige Krise und habe dann gedacht, ich könnte eigentlich meine ganzen persönlichen Erfahrungen, die ich mit Literatur gemacht habe, in den Beruf des Lektors einbringen. Das war dann eher ein Zufall. Ich bin nach Leipzig gezogen, habe dort einen Verleger kennengelernt und habe dort dann das Programm gemacht. Und dann von Leipzig aus, dieser sehr, sehr kreativen Stadt, eben dann die Textmanufaktur gegründet, weil mir das ein Stück weit auch selbst gefehlt hat, dieses Angebot in Deutschland auf einem guten, hohen Niveau das Schreiben zu unterrichten. Und ich kam da, wie es aussieht, zu einer guten Zeit und gerade rechtzeitig in diesem sozusagen, in diesem großen Bewusstseinswandel in Deutschland, der hier sehr spät eingesetzt hat, dass im Schreiben eben nicht ein Geniekult ist oder sozusagen eine genialische Gabe, sondern eben auch zu 90% eine handwerkliche Tätigkeit. Und da kam ich zu einer genau richtigen Zeit und habe ein gutes Angebot gemacht und bin jetzt seit 10 Jahren eben am Markt und wir wachsen stetig und ständig. Und im Grunde kann ich jetzt gar nicht mehr selber eigentlich das Schreiben unterrichten, sondern muss mich eigentlich überwiegend wirklich um unternehmerische Sachen kümmern. Und in dem Moment ist aber dann auch wieder mehr Zeit und Freiraum entstanden, um selbst zu schreiben. Das war irgendwie auch ganz, ganz wichtige Entscheidung. In dem Moment, wo ich nicht mehr Schreiben unterrichtet habe oder auch wo ich dann auch als Agent so ein bisschen zurückgetreten bin, war plötzlich wieder Raum fürs eigene Schreiben. Das war so vor ungefähr 3 Jahren. Und da kam dann der Impuls hoch, wieder ganz massiv plötzlich zurück zu schreiben und wieder in die erste Reihe zu treten sozusagen und selber wieder sichtbarer zu werden als Autor. Es war also nie weg, sondern es ist immer da gewesen, hat sich verändert und kam jetzt mit Macht zurück. Und jetzt war der Raum wieder da und dem habe ich sozusagen stattgegeben. Hinzu kommt vielleicht noch das, dass ich natürlich auch überlegt habe, warum hat es damals mit in der ersten Dekade meines Schreibens, so zwischen 20 und 30, eben nicht funktioniert. Und jetzt natürlich rückblickend mit 10 Jahren Lehrerfahrung, wo ich mir das ganze Handwerkszeug sozusagen draufgeschaufelt habe, merke ich natürlich, warum es damals nicht funktionieren konnte. Es fehlten einfach unglaublich wesentliche Aspekte des Schreibens. Ich hatte mir viel zu wenig Gedanken gemacht über das alles, sondern ich lebte eher so im Gestus des Autors, ne? Und bin jetzt froh, dass ich eben diese intensiven 10 Lehrjahre hatte, die eben auch mein eigenes Schreiben jetzt tatsächlich sehr, sehr vorangebracht haben.
Das heißt also, fast so der beste Schüler der Textmanufaktur warst du selbst.
Naja, ich glaube, das geht mit jedem so gehen. Wenn man gezwungen ist, etwas zu unterrichten, muss man sich natürlich intensiv damit auseinandersetzen plötzlich. Viel intensiver als Schüler, weil ich muss es ja sozusagen so gut können, dass ich es anderen wirklich glaubhaft beibringen kann. Und das war schon ein ganz, ganz wichtiger Prozess für mich. Und ich habe viel gelesen. Also ich habe 3 Regalmeter Sekundärliteratur in diesen Jahren gelesen und mir wirklich mich da reingearbeitet und wirklich ja in alle Aspekte des Schreibens wirklich tief reingearbeitet.
vor allen Dingen muss man ja auch sagen, Textmanufaktur, das warst ja nicht nur du. Also du hast ja nicht nur, standest nicht nur vorne, sondern du hast dir ja oder holst dir ja auch immer wieder Dozentinnen und Dozenten dazu, also Lektorinnen von Verlagen oder entsprechende Literaturagenten, die eben aus ihrer Arbeit berichten. Also wir zwei haben ja auch schon mal ein Seminar zusammen gemacht. Deswegen, normalerweise sage ich es immer am Anfang, deswegen, wir kennen uns auch schon lange, dass wir uns jetzt, also wenn wir uns siezen würden, wäre jetzt ja blöd. Deswegen duzen wir uns hier auch. Das soll mal für die Hörerinnen und Hörer auch gesagt werden. Also eben, du hast dir ja auch die Experten dazu geholt und konntest ja dann irgendwann mit einem gewissen Ruf dir wahrscheinlich das auch ein bisschen aussuchen, wen du da gern hättest, oder?
Genau, das war von Anfang an eben auch das Konzept zu versuchen. Ich stelle eigentlich, es gab da immer so eine unüberbrückbare Schranke zu diesen Halbgöttern, sage ich mal, nicht in Weiß, sondern irgendwie in was auch immer, in diesen Verlagen und Agenturen. Das war so, man raunte von denen und man kam an die nicht ran. Und ich dachte, warum frage ich die nicht einfach? Und dann habe ich die gefragt, das war so damals im ersten Jahr, Feridun Saimoğlu, Georg Klein, von Lektoren von Kiwi, Suhrkamp, und die haben alle ja gesagt. Und ich habe gedacht, das ist ja großartig. Die sind ja ganz nahbar und offen und sind auch interessiert an dem, was da draußen passiert. Und das war natürlich ein Glücksfall, weil ich ja die ersten Jahre immer dabei war und ich einfach so unglaublich viele Menschen kennenlernen durfte und von denen auch lernen durfte. Und das ist natürlich spannend, weil ich habe irgendwie ein Wochenende einen Kurs mit Anna Basener über Heftromane gemacht und Liebesromane bei Bastei Lübbe und nächstes Wochenende mit Feridun oder mit einer Martin Hielscher von Beck oder wem auch immer über Hochliteratur. Ja, und diese ganze Spannbreite zu erleben und zu erfahren, sozusagen vom einfachsten Plot bis sozusagen zu reiner Sprachästhetik, war natürlich eine tolle Erfahrung und hat mich natürlich aber auch gelehrt, alles irgendwie anzunehmen. Ja, es gibt ja dann häufig in diesen, sozusagen an diesen extremen Enden dann so Abwertungstendenzen. So vom Plot her sagt man häufig eher, ach, die da mit ihrer Sprache im Elfenbeinturm und umgekehrt gucken manchmal die Literaten auf die Plotter herab sozusagen. Und das war eigentlich das Spannende, dass ich völlig wertfrei irgendwann an die ganze Sache herangegangen bin und gesagt habe, es existiert alles nebeneinander und alles hat seine Berechtigung. Und und das waren wirklich ja ganz, ganz tolle Erfahrungen mit diesen Menschen, ne?
Das heißt also, da gab es jetzt nicht irgendetwas, dass man sich erst einen Ruf aufbauen musste. Ich nehme an, am Anfang war es aber auch schwierig, denn du hast zwar gesagt, es ist jetzt immer mehr verbreitet, dass Schreiben auch Handwerk ist und dass es so gesehen wird. Auf der anderen Seite gab es aber auch viele Angebote, die natürlich immer gefördert sind und entsprechend, was weiß ich jetzt, Wolfenbüttel oder was es da an Einrichtungen gibt. Ich nehme an, das macht es aber am Anfang oder vielleicht auch jetzt nicht ganz so einfach, dass man sich als sozusagen jetzt privates Unternehmen, sage ich jetzt mal, auch gegen diesen ganzen geförderten Einrichtungen auch durchsetzen muss, auch qualitativ.
Ja, sicher. Wolfenbüttel, ich war da selber auch früher und klar, sicherlich, die sind mit Vorreiter und machen auch eine tolle Arbeit. Klar, kann man darüber diskutieren, was wird jetzt gefördert, ist das legitim, aber das existiert beides nebeneinander und wir haben unsere Kundschaft, unsere Community seit 10 Jahren und wir haben ja mittlerweile auch ein viel, viel breiteres Angebot. Und wir sind natürlich dann auch dementsprechend viel freier in der Gestaltung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass eben geförderte Institutionen doch sehr auf ihren Bildungsauftrag eben schauen müssen und doch in relativ engen Grenzen agieren können, nur sozusagen. Ist jetzt eine Vermutung und ich bin dann irgendwie doch auch Unternehmer und probiere gern neue Sachen aus und vieles funktioniert nicht und manches funktioniert und ich habe ganz große Gestaltungsspielräume in dem Ganzen und unsere Kunden sind sehr, sehr treu und viele kennen wir schon seit wirklich von den ersten Stunden an sozusagen, begleiten die uns und es ist wirklich ist wirklich fast sowas wie eine kleine Bewegung geworden sozusagen. Weiß ich nicht, ich will es nicht übertreiben, aber wir haben ein sehr, sehr gutes, enges Verhältnis zu unseren Kunden.
Ja. Und bevor wir jetzt nochmal zu deinem Schreiben und natürlich auch zu dem Buch kommen, muss ich natürlich jetzt fragen, 2020, Corona, welche Entwicklung machte da die Textmanufaktur? Denn ich nehme an, in diesem Jahr fanden wahrscheinlich auch die wenigsten, wenn überhaupt, Seminare als Präsenzseminare statt. Hat es funktioniert oder funktioniert es, das ins Online-Wesen oder digital zu verlagern?
Ja, hat sehr gut funktioniert. Also es ist ja, also vor 10 Jahren oder vor 7 oder 8 wären wir wahrscheinlich pleite gegangen, tatsächlich. Da haben wir ja nur Seminare angeboten, nur Präsenzseminare. Ich bin aber eben jetzt irgendwie eben auch so ein Typ, der das ja ständig weiterentwickelt. Und wir haben 2015 unser Fernstudium eingeführt, was mittlerweile, wenn ich jetzt mal so unternehmerisch spreche, das eigentlich unser Hauptumsatzbringer ist. Und das ist ja schon immer eine Distanz, ein Distanzlernen gewesen, also sozusagen, ne? Man bekommt die Skripte geschickt, man hat einen Lektor, mit dem man über E-Mail kommuniziert. Man muss das Haus nicht verlassen dafür. Dann hatten wir 2017 schon mal einen Versuch gestartet, mit Webex damals Online-Kurse zu geben. Und das war ganz interessant. Ich habe das ein Jahr lang gemacht und bei dem ersten Kurs waren 12 Leute, beim zweiten 10, beim dritten 8 und dann wurden das immer weniger nach hinten raus. Und ich hatte das Gefühl, okay, die 20 Leute, die sich dafür interessieren, habe ich jetzt irgendwie erreicht damit. Gut, dann habe ich das wieder aufgegeben. Aber es war natürlich eine unglaublich gute Erfahrung für die jetzige Corona-Zeit, weil es kostete mich quasi irgendwie eine Woche, das Ganze umzustellen auf online. Ich habe relativ schnell neue Online-Formate entwickelt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ein Wochenende am Stück, 2x9 Stunden zusammenzusitzen, ist vielleicht nicht das Format für Zoom, sondern wir machen eher sowas wie 8 Wochen und dafür 2 Stunden die Woche nur, am Abend. Auch mit dem Hintergedanken, vielleicht den Leuten eine Struktur zu geben in dieser wilden Zeit und zu sagen, komm, wir treffen uns einmal die Woche Dienstagabends von 18 bis 20 und reden über Literatur. Und das hat so gut funktioniert, dass wir also jetzt ein sehr gutes Jahr hatten. Und gut, ich musste die Präsenzseminare verschieben, aber wir haben einfach im Grunde den Schalter umgelegt und die Leute waren sehr dankbar dafür. Ja, die haben gesagt, wunderbar. Ja, und plötzlich haben sich auch die Prioritäten verschoben. Ich meine, man sitzt zu Hause, ja, man weiß jetzt nicht, was fange ich mit dieser Zeit an im Lockdown und was ist mir eigentlich wichtig? Und wir haben am Anfang von Corona so 2 Sorten von E-Mails bekommen. Die erste Sorte war die: Ich bin in Kurzarbeit, ich bin gerade knapp bei Kasse, tut mir leid bitte, ich muss gerade mal mein Fernstudium pausieren oder ich kann diesen Kurs nicht mehr machen. Aber der größere Teil von E-Mails war eben der: Ich wollte schon immer schreiben und jetzt habe ich endlich die Zeit dazu. Ne? Was kann ich bei euch machen? Und dann hatten wir eben unsere Distanzangebote und hatten wirklich gut zu tun, muss ich sagen.
Ne? Das heißt also, vom Format her ist das, was man ja schon auch aus Präsenzseminaren kennt. Man gibt Aufgaben oder diskutiert gewisse Aspekte und dann, in Anführungszeichen, ziehen sich die Leute zurück, feilen an ihren Texten und dann stellt man die vor oder zur Diskussion. Muss ich mir das so vorstellen?
Es gibt verschiedene Formate. Es gibt eben die Formate, wo man ohne Text reingeht und wo die Übungsleiterin, zum Beispiel Larissa Böning, anhand von Fragen und Übungen einen durch diesen Kurs führt. Ne?
Larissa Böning ist?
Larissa Böning macht Online-Kurse bei uns, ne?
Mit welchem Hintergrund meinte ich nur, damit die Leute das einstufen können?
Larissa Böning ist Schriftstellerin und Autor und eben auch Dozentin für kreatives Schreiben. Okay. Genau. Und sie unterrichtet bei uns. Und sie macht eben zum Beispiel eher das Format zum Herz der Geschichte. Also wie finde ich eigentlich meinen Stoff und macht das über so eine Fragetechnik, die wirklich einen zum eigenen Stoff führt. Und dann haben wir unsere anderen Formate, wo man sagt, okay, ich bringe einen Text schon mit rein in den Kurs und wir diskutieren. Wir sitzen quasi vor dem digitalen Lagerfeuer, wenn man das so sagen kann, und diskutieren jeden Mittwochabend zwei Texte aus der Runde gemeinsam. Also das funktioniert über Zoom genauso gut. Und man lernt sich kennen, man bleibt im Gespräch, man hat eine intellektuelle Herausforderung. Also für uns hat das eigentlich keinen Unterschied gemacht. Ne?
Also wunderbar, auch das zu hören, dass ja wirklich, wenn es immer heißt, die Digitalisierung wird vorangetrieben, in manchen Bereichen mehr, in manchen weniger. Aber bei dir war das dank sozusagen schon entsprechender Vorarbeiten dann doch recht reibungslos.
Genau, reibungslos. Und letztlich, es gibt ja immer auch diese Plattitüden vom Innovationssprung und so weiter. Aber es hat mich natürlich ein bisschen auch gezwungen, mit diesem Thema jetzt dann doch sehr schnell und sehr konkret auseinanderzusetzen. Und wir haben ein neues Format entwickelt. Und das wird sehr gut angenommen. Und für unser Geschäft, sage ich mal, für die geschäftliche Seite, war es sehr gut.
Okay, wer da mehr wissen möchte, ich werde es dann auch in den Shownotes auf literaturcafé.de verlinken, aber wer nach Textmanufaktur googelt, der findet das natürlich gleich ganz, ganz oben. So, und jetzt kommen wir also zu dem, wir könnten auch noch zu dem Literaturagenten kommen, aber das mal vielleicht zum Abschluss, aber wir kommen jetzt mal zu dem Autor André Hille, denn eben, ich hatte schon gesagt, dein erstes Buch, also der erste Roman, sagen wir mal so, ist jetzt erschienen. Du hast früher, soweit ich das auch gelesen habe, ja immer eher so Kurzgeschichten, also im kürzeren Bereich unterwegs gewesen, und jetzt eben das Rauschen der Nacht, kann man sich auch auf literaturcafé.de, werde ich Screenshot online stellen, anschauen. Heißt der Roman bei Blessing, also Verlagsgruppe Random House, erschienen. Und du hast schon gesagt, dass du selbst eben auch einiges mitgenommen hast. Ich kann mir jetzt allerdings auch vorstellen, wenn man so als Dozent jetzt es sozusagen auch beweisen muss und machen muss, dass man nicht unbedingt von den Teilnehmern, aber dass man vielleicht selbst doch auch ein bisschen so Schranken im Kopf hat, denkt, oh Gott, was kann ich das dann machen? Habe ich das? Und wie war das? Hast du selbst als Dozent dich immer so ein bisschen beobachtet beim Schreiben oder konntest du das abschalten?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also natürlich ist es schon so, dass man so ein bisschen jetzt wie sich fühlt wie der Fußballtrainer, der selber nie aktiv in der Mannschaft gespielt hat und plötzlich sozusagen wieder zurück auf den Platz geht, so ungefähr. Ja. Und dann sagen die Spieler, ah, guck mal, der kann es auch nicht besser als mir, so ungefähr. Ja. Oder was macht der denn da? Natürlich lief so ein Stück weit diese Metaebene immer mit, aber ich glaube, die läuft bei jedem, der schreibt, mit. Man begibt sich in eine Öffentlichkeit und jeder in seine sozusagen, ne? Und man setzt sich dem aus oder lehnt sich einfach ein Stück weit aus dem Fenster. Das ist bei mir jetzt auch nicht anders als bei jedem anderen Schriftsteller oder Schriftstellerin. Und insofern muss man das ausschalten, und ich habe das einfach versucht auszublenden. Ich schreibe jetzt hier meine Geschichte auf und fertig. Und was mir eben hier wirklich, wie gesagt, zugute kam, war dann so diese Strukturen, die ich verinnerlicht hatte, vor allem was jetzt Plot oder Handlung oder Story anbelangt. Also wirklich mich selbst immer wieder zu ermahnen, was passiert in dieser Szene? Gibt's einen Wendepunkt? Wie wird die Geschichte vorangebracht? Weil das größte Manko sozusagen meiner ersten Schreibphase waren statische Figuren, die nicht handeln wollten. Ja, und das ist ja so ein relativ typisches Phänomen oder vielleicht verbreitet auch, ich will jetzt nicht werten, ich will nicht sagen, statische Figuren sind per se schlecht, aber es gibt eine bestimmte Art von statischen Figuren, die nicht trauen, sich zu handeln oder in die Handlung zu kommen, weil der Autor sich nicht traut, die Figuren in die Handlung zu bringen. Und dann steht man am Fenster und raucht und redet, und es passiert nichts.
Das heißt, statische Figuren, vielleicht mal so erklärt, sind quasi die immer so an die Vergangenheit denken und was war, was ist, was könnte sein, die also wirklich nicht aktiv auch im Roman agieren.
Genau, die nicht in die Aktion kommen, ja. Und das habe ich endlich verstanden und habe mich wirklich gezwungen zu sagen, okay, jede Szene braucht einen Wendepunkt, mindestens einen. Ich hatte sozusagen die erste Szene, wir sind dann hier nach Norddeutschland gezogen, 2015, oder 16 von Leipzig aus und hier so wirklich direkt an den Dorfrand, an den Rand des Dorfes. Und ich bin gejoggt in diesen weiten Wümmelwiesen abends und da kam diese erste Szene, platzte so eines Sonntagabends aus mir heraus, diese Jogging-Szene. Und die lag dann erstmal relativ lange rum. Und dann formte sich so die Geschichte drumherum. Und ich zwang mich dann, wie gesagt, dazu, diesmal wirklich eine Geschichte zu erzählen und die Figuren handeln zu lassen. Und das war sicherlich was, was ich durch meine jahrelange Lehrtätigkeit, also ein großes Defizit, was ich als junger Autor hatte, sozusagen. Ja.
Vom Setting her gewisserweise interessant finde ich, dass es ja eigentlich zunächst mal, wenn man so will, das kleinbürgerlichste und langweiligste ist. Du hast ja nicht jetzt irgendwie eine ganz abseitige Figur ausgesucht oder einen ganz abseitigen Ort oder Zeit oder sonst wie, sondern es spielt tatsächlich der Erzähler, die erwähnte Hauptfigur, die am Anfang joggen ist, ist eben Familienvater, zwei Kinder, ein Familienhaus, gerade gebaut oder mehr oder weniger noch mitten drin das Haus. Man muss gucken, soweit Geld da ist, wird wieder so ein bisschen noch weiter gebaut. Also das ist so das Anfangssetting. Also fand ich interessant, war das für dich auch das Spannende, so ein ganz normales Setting zu nehmen? Also wirklich so den wenn man so will, ist es ja Durchschnitt. Er ist so, glaube ich, um die 30. Er hat so ein Startup, ist da Geschäftsführer. Also am Rande von Hamburg. Also es ist alles so, wie wahrscheinlich vielleicht auch viele der Leserinnen und Leser sind. War das das Spannende, das daraus zu entwickeln, aus diesem Setting?
Genau, das ist, ich habe es schon wieder fast vergessen, aber jetzt, wo du es ansprichst, war für mich auch eben die Herausforderung zu sagen, kann ich diese Mechanismen des Storytelling auch auf eine völlig alltägliche Geschichte anwenden, sozusagen. Funktioniert das auch? Erzeugt das auch eine Spannung? Es muss doch möglich sein, auch Dramaturgien in den Alltag zu bringen, sozusagen, und Alltagsgeschichten spannend zu erzählen. Das war sicherlich auch eine der Herausforderungen, genau. Ich hatte ja selber auch mal noch ein anderes Startup, wo ich eben viele dieser Erfahrungen, die da in diesem Buch verarbeitet sind, auch herhabe. Ne? Und
also das, ja. Das ist aber nicht das, also das Startup hier, was ja quasi im Buch so skizziert ist, das ist ja das, wie man, das habe ich, wie diese Online-Dienste auch.
Steady Age.
Genau, steady-artig. Genau. Das heißt, die haben so einen Mechanismus erfunden, wie man da quasi für Online-Inhalte zahlen kann, Abrechnungen und. Also das ist, da hat's mich sofort auch dran erinnert. Das war so das und das und dann das Übliche. Also das heißt, da hast du auch wieder von eigenen Erfahrungen profitiert. Also es geht ja auch um entsprechende Geldgeber und Pitches, die man da machen muss und auf Konferenzen sprechen, um mit Leuten, die Geld haben und die das in Startups investieren, wollen, da an Kontakt zu kommen. Also das resultiert auch aus eigenen Erfahrungen.
Genau, unbedingt. Diese Konferenzen, dieser Konferenzsprech, dieses seltsame Denglisch, was man da redet und so weiter. Ne? Genau, diese Suche nach dem Geld, die diese Figur ja in einen doch existenziellen Konflikt zwischen Familie und Firma führt. So, das war eigentlich auch so eine Grundvoraussetzung zu sagen, ich nehme eine männliche Figur und führe die eben, ja, in eine Entscheidungssituation sozusagen, ja, zwischen zwei existenziellen Gütern und, genau, das war so eine der Grundideen.
Also klar, wir wollen jetzt nicht allzu viel vom Inhalt verraten, deswegen rede ich mal vielleicht ein bisschen mehr theoretisch. Mir ging es natürlich beim Lesen so, das muss ich ganz sagen, dass ich natürlich schon so den Blick hatte. Ich weiß natürlich, das hat André Hille geschrieben und ich weiß auch, du hast es gerade so schön gesagt, ich habe dich ja mal in Seminaren erlebt und ich fand es immer unheimlich klasse, wie du sehr schnell bei Texten auch von anderen sagen konntest, da fehlt ein Konflikt, da ist kein Wendepunkt, oder sind zwei Konflikte drin. Also du hast immer so dieses perfekte, genaue Auge drauf gehabt. Dann habe ich umgekehrt natürlich auch das Auge drauf gehabt und hab gemerkt, ja, jetzt nimmst du diesen Menschen, der da eigentlich sozusagen ja ganz zufrieden lebt oder leben könnte. Und dann dachte ich wieder an so diese Schreibregel, jetzt nimm deine Hauptfigur und pack da alles rein, was an Bösem widerfahren kann. Wenn du weißt wahrscheinlich, da gibt es auch Zitate, aber Leute sagen, wenn nicht das Allerschlimmste passiert, dann ist es immer noch langweilig. Es geht immer noch ein weiteres Desaster. Und ich glaube, ein bisschen schien es mir, dass du auch gesagt hast, was kann ich jetzt dieser Hauptfigur alles antun? Was kann alles passieren, dass er so völlig am Boden ist? Ist das so, also meine Analyse jetzt dieses Textes?
Ja, genau. Ein Stück weit ist das sicherlich so, dass es Konflikte braucht natürlich, die dazukommen. Die werden also ineinander gewoben. Es gibt ja in diesem Roman jetzt auch nicht den einen großen Konflikt oder den einen großen Antagonisten. Das ist ja eher so eine Zopfdramaturgie sozusagen. Das heißt, man hat so vielleicht 4, 5 kleinere Geschichten, die ineinander gewoben sind und sich dann nach und nach eben auflösen oder auch nicht. Es bildet natürlich ein Stück weit den Alltag vielleicht auch ab. Also, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche auch mal ein Stück weit die Dramaturgie jetzt auch vielleicht einem Zeitraum unterzuordnen und zu sagen, ich nehme mal 8 Wochen oder was im Leben dieser Familie, dieses Protagonisten und gucke, was da passiert in dieser Rush-Hour des Lebens, in der Mitte des Lebens, wo ja tatsächlich viel auf einen einstürzt. Ja, es ist ein bisschen wie so, man macht mal ein Fenster auf, es sind natürlich dramaturgisch verdichtet alles, macht ein Fenster auf, guckt mal in das Leben einer solchen Familie rein, eines solchen Mannes in der Mitte des Lebens und beobachtet ihn bei seinen Entscheidungen und Konflikten. Ne? Das war auch so eine Annahme, zu sagen, einen einfachen Zeitabschnitt zu nehmen und versuchen, den irgendwie spannend zu erzählen.
Du hattest vorhin schon von diese Unterscheidung zwischen Literaten und den Plottern gesprochen. Ich denke aber ganz klar, wenn, dann gehörst du bei diesem Roman ja eher zu den Plottern, oder? Ich glaube schon, dass du so weit zu den Autoren gehörst, die das durchgeplant haben, die zumindest wissen, so wie es ausgeht, oder wie weit hast du dich noch innerhalb des Schreibprozesses auch von Dingen ja vielleicht verabschiedet, die geplant waren, oder hast du dich da dran gehalten?
Genau, der Roman ist schon auch ziemlich geplottet. Das war einfach für mich jetzt mal die Herausforderung für diesen Text. Ich wollte den jetzt einfach auch mal plotten, sozusagen.
Erklär vielleicht nochmal ganz kurz plotten, als was für die es nicht wissen sollten, was heißt denn plotten? Das klingt so maschinell.
Plotten ist im Grunde sozusagen die Reihenfolge der Geschichte, ne? Dass man in welche Reihenfolge bringe ich genau den Ablauf der Geschichte, ne? Die Szenen, die Wendepunkte, sodass eben eine Art von Dramaturgie, von Spannung, von Höhepunkten, Wendungen entsteht. Das ist der Plot, dass eben bestimmte Szenen, bestimmte Wendungen an einer bestimmten Stelle innerhalb der Geschichte kommen. Ne? Und das war jetzt für mich die Herausforderung. Es war natürlich auch insofern nicht nur einfach der Plot um des Plottes willen. Es ist natürlich auch etwas, was zu dieser Figur passt, die ja auf eine gewisse Weise sehr ehrgeizig ist, sehr straight auch, die Dinge verfolgt, so einen inneren Antrieb, vielleicht auch eine Unruhe hat. Insofern passt dieses eher getriebene Erzählen auch zu diesem Stoff. Ob das jetzt beim nächsten Roman so sein wird oder bei den nächsten, weiß ich noch nicht. Aber zu diesem Stoff passt es. Und natürlich war ich jetzt auch froh, sozusagen wirklich auch mal einen Plot einfach hingekriegt zu haben. Ich habe so Vorstellungen gehabt von bestimmten Szenen und Wendungen innerhalb dieses Textes, aber ich habe das jetzt nicht durchgeplottet. Also es ist nicht so, dass ich dann wirklich einen Plan gemacht habe und wusste, was passiert in Kapitel so und so und so, sondern ich wusste ungefähr, da muss ich hin, über welche Stationen komme ich am besten dahin, was kann noch passieren. Also vieles hat sich auch wirklich erst beim Schreiben ergeben und diese Offenheit war mir auch wichtig und habe ich auch gebraucht. Ich finde, wenn es zu manifestiert ist und schon man sich selber zu sehr einbetoniert in einen Plot, merkt man das im Text auch an. Ne? Eine gewisse Offenheit Ich glaube, dass man sozusagen, das spürt man ja auch beim Lesen, ne? Gibt es eine Offenheit nach vorne? Also die Offenheit, die der Autor beim Schreiben auch selbst hatte, spürt der Leser eben, glaube ich, auch. In schlechten Krimis merkt man das manchmal, dass sozusagen der Plot muss jetzt in diese oder jene Richtung gelenkt werden, damit ich da hinkomme, ja? Und da würde ich immer sagen, nee, stopp, lass das lieber dann offen und denk nochmal über deinen Plot nach und gucke, kann sich das nicht auch in eine andere Richtung entwickeln? Ne? Man muss sich ja auch selbst beim Schreiben noch überraschen. Ich meine, man verbringt mit diesem Text mehrere Jahre und ich brauche auch ein Stück weit eine eigene Offenheit, um noch Freude und Neugierde an diesem Text zu haben. Ne?
Wie war das mit der Perspektive? Also wir haben hier Personal, also ich, ein Ich-Erzähler. Auch das ist ja, lernt man, glaube ich, in Schreibseminaren manchmal eine problematische Perspektive, weil man gewisses, was halt von außen kommt, nicht einbeziehen kann in diese Perspektive. Umgekehrt finde ich aber als Leser hast du auch wiederum aber auch genügend Dinge offen gelassen, weil dieser Protagonist trifft ja doch Entscheidungen oder macht Dinge im Leben, wo man vielleicht sagen muss, na, ob das so jetzt wirklich in Ordnung ist. Und da gehst du ja auch nicht immer rein, dass Dinge passieren, da lässt du auch noch Dinge offen für Leserinnen und Leser. Also diese Perspektive, stand die von Anfang an so fest?
Ich hatte erst viele Seiten in der dritten Person, also in der Er-Perspektive geschrieben, habe aber irgendwie gemerkt, ich komme an diese Figur nicht ran. Und also wenn es neben der Handlung einen fast noch wichtigeren Aspekt beim Schreiben gibt, dann ist das der Ton. Ich muss einen Ton gefunden haben für einen Text. Und wenn der Ton schwingt und wenn ich in Resonanz bin mit diesem Text und schwinge mit diesem Text, dann ist fast alles andere sekundär. Natürlich muss man immer noch von etwas erzählen, aber in dem Moment, wo ich eine Stimme gefunden habe, läuft es viel, viel besser und einfacher. Und ich hatte lange keine Stimme gefunden und habe das dann in die Ich-Perspektive gesetzt und habe mir vorgestellt, diese Figur erzählt das mit 2 Jahren oder 3 Jahren Abstand rückblickend eben mir oder einem Leser. Und in dem Moment hatte ich den Ton gefunden. In dem Moment, wo ich die Fiktion hatte, der sitzt und erzählt mir, damals vor 2 Jahren war das so, ne? Sonntagabend draußen, Dämmerung, ich lief los. Da war für mich der Ton stimmig. Und dann ist auch jede theoretische Überlegung sekundär, weil wenn ich den Ton gefunden habe, ist es egal. Dann läuft's. Und dann ist es halt eine Ich-Perspektive. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise ein sehr ich-zentrierter Text, wo jetzt ja auch außerhalb seiner Perspektive, natürlich, ich lasse Szenen stehen und lasse die offen, aber das ist ja kein Krimi, wo ich jetzt irgendwie an einen Ort blenden müsste, wo eine Tat passiert oder wo die Notwendigkeit einer zweiten Perspektive zwingend gegeben wäre. Ne? Das ist ja alles auf ihn konzentriert. Ne?
Wer ist deine erste Leserin und dein erster Leser dann danach? Deine Frau?
Meine oder? Frau liest immer zuerst, genau, die liest zuerst. Die ist meistens wohlwollend, das braucht man am Anfang. Dann habe ich 2, 3 Testleserfreunde, die jetzt nicht so viel mit Literatur zu tun haben, die so ein bisschen vielleicht den normalen Leser im Buchhandel mal imitieren. Das ist auch wertvolles Feedback, weil die manchmal auch knallhart sind, ne? Und dann geht's an die Agentur und dann so seinen Weg.
Hast du auch Leserinnen und Leser dann im Blick? Weil ich meine, du weißt ja schon, auch durch deine Dozententätigkeit, man schreibt ja letztendlich ein Produkt, das verkauft werden muss und was auch funktionieren muss. Inwieweit hattest du da Leserinnenperspektive auch immer im Kopf?
Ja, nur insofern, als ich sozusagen die Maßgabe hatte, dass der Text spannend sein soll. Er soll gelesen werden. Das war für mich sozusagen wichtig in diesem Buch, dass man dranbleibt, dass man sich nicht irgendwie durchquälen muss. Ich erlebe es auch relativ häufig bei Büchern. Man fängt an und schafft 20, 30, 40 Seiten und dann legt man es weg und hat nicht wirklich Motivation, es wieder in die Hand zu nehmen. Und das war eigentlich das Einzige, wo ich an die Leser gedacht habe und dachte, sie sollen Spaß beim Lesen haben und noch natürlich auch was mitnehmen, Erkenntnisse. Ja, sonst habe ich es nicht an spezifische Leser gedacht. Also in dem Sinne, dass ich jetzt eine Zielgruppenprosa geschrieben hätte, eigentlich nicht. Ne?
Und du hast gesagt, dann geht's an die Agentur und dann man los. Das heißt, ich hatte gesagt, du bist ja selber auch Literaturagent, du hast dich jetzt aber nicht selbst vertreten oder selbst an die Verlage gewandt. Man könnte sagen, du kennst doch jetzt so viel Lektoren, warum dann über eine Agentur, also als Agent über eine Agentur?
Ja, ich hatte das am Anfang ernsthaft überlegt. Natürlich kenne ich viele Lektoren und Lektoren, aber es ist natürlich was völlig anderes, wenn eine renommierte Agentur diesen Text schon genommen hat. Das ist ja schon eine sehr große Hürde. Das heißt, das ist schon mal ein erstes Qualitätskriterium für einen Text und auch die Verlage, auch wenn ich sie gut kenne, ich meine, du bist Journalist, du wirst das auch kennen, nur weil du irgendwie jemanden bei der FAZ oder bei der SZ kennst, kannst du nicht sagen, Mensch, schreib doch mal einen Artikel über Literaturcafé, ne? Das nur weil man jemanden gut kennt, heißt das erstmal noch gar nichts. Und eine Agentur bringt Abstand rein, Seriosität rein, einen Blick von außen, und der auch für mich absolut notwendig ist. Auch ich stecke in diesem Dilemma fest, dass ich zu nah dran bin an Dingen, Dinge nicht sehe. Und da ist die Meinung der Agentin unglaublich wertvoll. Und sie hat das dann genommen und angeboten. Und ich war so froh, mit diesem Prozess nichts zu tun zu haben, und sondern das auszulagern und mich auf andere Dinge konzentrieren zu können. Man merkt dann eben doch, dass Schreiben und das Verkaufen eines Manuskripts wirklich verschiedene Professionen sind. Ne? Es gibt nicht umsonst professionelle Agenturen. Es ist ja auch so, dass ich dann, als ich wieder angefangen habe zu schreiben, jetzt doch auch gemerkt habe, ich komme immer mehr in Konflikt mit meiner Agententätigkeit und das tatsächlich auch zurückgefahren habe und noch Agent bin mit meiner Kollegin Dorothee Schmidt, aber im Hintergrund. Ne? Sie vermittelt aktiv, ich bin eher sozusagen so beratend, stelle die Kontakte her zu Textmanufaktur und helfe, wo ich kann. Aber aktiv als Agent zu vermitteln, wird immer schwerer, weil ich immer mehr in diese Konflikte komme zwischen eigenen Texten und der intensiven Auseinandersetzung mit anderen Texten. Das gibt Reibereien, das funktioniert nicht mehr so gut. Ne?
Nun ist der Roman erschienen, ich weiß nicht, war es im September, oder ich habe jetzt das Datum nicht mehr genau, aber ich glaube,
ja, Anfang so September, genau.
Um den Dreh rum. Was ist denn in deinem Fall passiert? Was gab es für Marketingaktionen? Ich meine, du bist ja jetzt zwar sozusagen in der Branche bekannt, aber du bist jetzt nicht der bekannte Top-Autor oder Top-Promi, der einen Roman geschrieben hat. Das heißt, du bist ja eigentlich auch nicht so ganz in diesem Top-Segment, wo marketingmäßig sozusagen alles rausgeworfen wird an Budget, wie das immer so der Fall ist. Was ist denn in deinem Fall jetzt gemacht oder was machst du selbst? Kommt denn noch die schwierige Situation dazu, nehme ich mal an, dass es mit Lesungen ja auch nicht so viel war, also mit Präsenzlesungen?
Ja, das ist eben leider nicht, ja, es war schwierig. War insgesamt ein schwieriges Jahr für Literatur. Jeder wird das wissen. Im Frühjahr ging das los. Und bei mir kam leider eben dieses Pech hinzu, dass diese Vertreterreise genau in diesen ersten Lockdown fiel, April, Mai. Und eben, ja, das da, wo die Vertreter eigentlich losziehen in die Buchhandlungen. Ja, ich hatte eine Online-Lesung, ich hatte eine Lesung auf der Buchmesse in Frankfurt, aber klar, alle Lesungen, die ich eigentlich geplant hatte in den Buchhandlungen, ich hatte eine kleine Lesereise geplant, das ist alles geplatzt. Die Buchhandlungen haben alle Lesungen abgesagt. Es ist schwierig, ja, marketingtechnisch, natürlich wünscht man sich immer mehr, ne? Aber das ist jetzt, ja, in dieser ganzen Corona, im ganzen Corona-Herbst, es ist wirklich ein schwieriges Umfeld. Und wenn man dann nicht auf einer der Listen steht, ja, dann kommt man halt leider erst irgendwie an dritter oder vierter Stelle sozusagen. Ja, das ist eben eine Erfahrung, die, glaube ich, viele machen, die ich jetzt auch mache. Nichtsdestotrotz kriege ich ein sehr gutes und tolles Feedback, immer wieder E-Mails und von Lesern und Leserinnen, die das, oder viel läuft auch auf Instagram. Ne? Das ist mein Gefühl, dass Random House relativ stark ist bei diesen Literaturblogs und Instagrammern und Influencern. Das sind die gut vernetzt. Da gab es viel Feedback. Ich wünsche mir noch ein bisschen mehr natürlich eine Wahrnehmung im klassischen Feuilleton. Da hoffe ich, dass das noch kommt.
Also klar, diese Schwierigkeit ist natürlich da und da ist nicht so einfach. Was machst du selbst? Hast du Online-Lesungen dann auch gemacht oder gab es da?
Ja, ich habe eine schöne Zoom-Lesung, eine Online-Buchpremiere gemacht mit Edgar Bracht, mit meinem Lektor, der war zugeschaltet und es war moderiert von Anja Görz, einer Radiomoderatorin. Es war wirklich ein netter Abend mit, ich weiß gar nicht, 30, 40 Teilnehmern und das war wirklich, war eine tolle Sache. Also über Zoom, als Zoom-Webinar, ne? Kann man genauso gut machen heutzutage alles. Ja? Vielleicht mal, jetzt ist im Januar, gibt es nochmal die so eine Lagerfeuerlesung, nennt sich das, von dem Autor Ole Hansen oder Erik T. Hansen, die machen so Lagerfeuer. Das stand jetzt auch in dieser Corona-Zeit, dass die einmal monatlich einen Autor zu sich einladen, der eben von seinem Buch und von sich erzählt, ebenso am digitalen Lagerfeuer sozusagen. Ja. Aber klar, es ist eine schwierige Zeit, man muss es sagen. Und hinzu kommt, ich meine, du hast es ja auch gerade gesagt, es ist ein Buch, was sozusagen nicht sich auf eine gewisse These oder Debatte schnell zuspitzen lässt, ne, sondern es ist ein Buch, was eher unseren Alltag abbildet. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich machen musste ein Stück weit. Es läuft auch heute sehr viel über diese Zuspitzung und diese USPs oder diese Schlagwörter, ja, also man verbindet mit einem Buch ein Schlagwort und das muss sehr schnell passieren, ja, und ja, es ist kein einfacher Markt, aber ich bin jetzt nicht unzufrieden, so ist es nicht. Ne?
Du hast ja auch diesen Ratgeber, da Pitch, Titel und Exposé geschrieben. Genau. Wie ist denn der Pitch? Hier, Herr Hille, Sie haben jetzt einen Roman geschrieben, worum geht's denn da?
Ja, ich würde schon sagen, es geht um eine männliche Figur in der Mitte des Lebens, die in eine existenzielle Krise zwischen Familie und Unternehmen gestürzt wird. So ungefähr, ne? Auf die Kürze. Ne?
Okay, also da haben wir gelernt, das ist Pitch auf die Kürze, den Roman gebracht. Also ich kann das wirklich nur bestätigen. Man kann ihn in einem Rausch, um dieses Wortspiel, okay, das Rauschen der Nacht, wirklich durchlesen, weil es eben, wie viele Seiten sind das? Ich muss mal blättern. Du weißt es wahrscheinlich auswendig. 253 Seiten da sind es, die man doch sehr gut lesen kann, weil es das finde ich eben sehr nah an einem dran ist, so die Alltagsprobleme. Sehr schön fand ich auch, das erwähne ich von Ihnen, eine sehr schöne Szene mit den Gutachtern am Haus, weil an diesem Einfamilienhaus eben der Putz bröckelt. Und nun die Frage ist, wer ist schuld? War es die Firma? Das ist also auch sehr schön. Und ich glaube, du hast als Danksagung sogar drin, dass du hier dich bei irgendwelchen Baumenschen bedankst. Also das ist auch recherchiert, nehme ich an, und hoffentlich nicht selbst erlebt.
Nein, Freunde von mir haben das erlebt, tatsächlich genau so. Und die haben jahrelang kämpfen müssen, um diese Fassade wiederherzustellen. Das ist wirklich, das kann existenzbedrohend sein. Die Risse werden immer tiefer und tiefer. Es regnet rein, die Substanz geht den Bach runter. Also das ist schon echt. Genau, ich war beim Baugutachter Ziegler hier im Nachbardorf, den habe ich gefragt. Und ich war auch beim Gründer von Steady HQ und habe mit dem sehr nett unterhalten. Also ich war vielfach unterwegs. Ich war in einer Marketingagentur in Hamburg, um da Hintergründe zu erfragen. Das ist schon auch spannend, wenn man dann in diese verschiedensten Lebensbereiche hineinschauen kann und das so zusammenwebt dann zu seinem eigenen Text.
Und die waren alle offen oder haben Angst gehabt, sie tauchen da in einem Roman auf, wie sie gar nicht auftauchen wollen?
Nein, ich hab natürlich gesagt, das ist verfremdet. Ich habe jeden gefragt, ob er nachher genannt werden will, ob das okay ist. Alle waren damit einverstanden, also insofern.
Genau, haben wir gelernt aus anderen Büchern. Man sollte vielleicht auch die Leute fragen, denen man dankt, ob sie gedankt werden wollen. Gab es ja auch spektakuläre Fälle, die das eher dann nicht wollten.
Genau, unbedingt.
Ja, also meine Empfehlung, André Hille, das Rauschen der Nacht bei Blessing, auf jeden Fall lesenswert, weil das hat für mich so den Text ausgemacht, dass es sehr nah dran ist und wirklich, du hast es ja gesagt, wie du das gemacht hast, aber dass man auch die Dinge sehr gut, die meisten Dinge, sage ich mal, des Protagonisten, alles zum Glück nicht auch nachvollziehen kann. Und wie gesagt, mehr über den Inhalt wollen wir gar nicht verraten. Also es geht natürlich um mehr als bröckelnder Putz. Da bröckelt einiges. So, jetzt, du hast zwar jetzt schon ein bisschen was gesagt, Literaturagent, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich auch für eine Literaturagentur auch ein schwieriges Jahr. Also was ich so höre, ist, dass es ja auch heißt, die Verlage haben verschoben Bücher teilweise um ein Jahr und man hat reduziert und so weiter. Also das heißt auch für die Literaturagentur wahrscheinlich jetzt aktuell kein leichtes Umfeld, neue Texte auf den Markt zu bringen. Wie würdest du generell so die Situation, ich sag mal jetzt vielleicht an mithörende Autorinnen und Autoren gedacht, beschreiben? Sollte man jetzt warten? Ist es gut? Ist es schlecht?
Ja, es ist ein schwieriges Jahr für viele Agenturen gewesen. Ich habe mit vielen Agenten gesprochen. Manche mussten Aushilfen entlassen. Eigentlich hieß es unisono, die Verlage kaufen keine Debüts, sie kaufen nur zweite und dritte Bücher. Genau aus diesem Grund, die Programme wurden eingedampft, sie wurden verschoben. Und wenn man bei Verlagen fragt, dann heißt es immer, wir sind bis Ende 22 ausgebucht und also es gibt ein insgesamt eher hoffnungsarmes Bild momentan für Debütanten. Das ist irgendwie, zumindest was, sage ich mal, die oberste Liga der Publikumsverlage anbelangt, ist es unglaublich schwer reinzukommen. Und das ist ja auch, glaube ich, nicht nur mein Gefühl, dass es sich immer mehr auf die bekannten Namen fokussiert. Wenn man halt schon viermal Meyerhoff im Regal hat, kauft man halt auch den fünften und den sechsten Meyerhoff und eben nicht die Debütantin. Man muss eben wirklich als Autor zur Marke werden, bevor man erst wahrgenommen wird. Und das ist ein schwieriger, langer Prozess. Das merke ich natürlich am eigenen Leibe jetzt sozusagen. Veröffentlicht zu sein heißt erstmal auch noch gar nichts, ne? Sondern sozusagen, da gibt es auch natürlich eine Riesenkluft. Also es ist ein schwieriges Umfeld. Immerhin sozusagen ist es nicht so schlimm, wie viele befürchtet hatten. Das heißt, das Lesen ist geblieben in diesem Corona-Jahr, vielleicht sogar gestärkt ein Stück weit. So dieses Zuhause bleiben und lesen, Bücher kaufen, sich wieder besinnen auf diese kontemplative Tätigkeit. Ansonsten kann ich eben nur dazu plädieren oder dafür plädieren, divers zu denken und nicht immer nur in Richtung dieses guten Dutzends Bundesliga-Publikumsverlage zu schielen. Ja, es gibt eine unglaublich breite Verlagslandschaft und wie auch der letzte Buchpreis ja gezeigt hat, die kleinen Verlage werden doch immer mehr wahrgenommen, fast überproportional manchmal, denke ich. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, auch selbst Dinge zu verlegen, herauszubringen. Also einfach divers zu denken und zu versuchen, irgendwie seinen Platz in diesem Betrieb zu finden. Aber einfacher ist es bestimmt nicht geworden dieses Jahr.
Weil das ist das gewisse Paradoxon, wenn ich Buchhändlerinnen frage. Letzte Woche oder war ja auch die Diskussion und da im Vorfeld mit dem Buchhandelsquartett im Vorfeld habe ich gefragt, wie sieht's denn aus? Und ich höre das auch gerade von den kleinen Buchhandlungen, dass die sagen, ja, also wir haben manchmal sogar den Umsatz gesteigert, die Käufer waren da, die haben uns unterstützt, die waren dabei. Also so gesehen müsste es ja doch da die Leser geben, aber das heißt, auf Verlagsseite setzt man dann doch auf das, was ja vorher auch schon war, dann doch lieber vielleicht auf die bewährten und großen Namen. Das ist ein bisschen Paradoxon.
Ja, genau. Das ist auch nur so ein Gefühl. Ich kann das jetzt auch nicht belegen, bezahlen, ehrlich gesagt. Ne? Aber mein Gefühl ist eben, dass eben bekannte Namen noch bekannter sind oder werden und eben diese Listen immer wichtiger werden, Buchpreisliste und so weiter. Dann ist man im Gespräch, dann wird man ausgestellt, dann wird man verkauft und wehe, man steht da nicht drauf. Ich meine, das beklagen natürlich die Autoren schon, seitdem es den Buchpreis gibt. Natürlich ist das auch ein gewollter Selektionsprozess für die draufstehen. Medien ist es natürlich auch gut, aber für alle anderen ist es eben ein bisschen bitter manchmal. Und ja, also diese Zuspitzung auf die bekannten Namen, ja, vielleicht geht das immer so weiter. Ich weiß es nicht. Man muss sich da halt dann eben einfach hochkämpfen. Das, genau.
Und nicht kämpfen, sondern schreiben. Das heißt, bist du jetzt sozusagen am Schreiben dran, hatte jetzt dieser Roman beflügelt. Das heißt, du sitzt schon an einem weiteren Text dran?
Genau, ich bin an einem weiteren Text dran. Der liegt auch schon beim Verlag momentan. Da warte ich mal ab, was da passiert. In der Zwischenzeit ist jetzt noch was anderes, ganz Spontanes hochgekommen, an dem ich jetzt gerade mal arbeite, was ich zwischenschiebe. Also das Schreiben ist Teil meines Alltags geworden. Das ist nicht mehr wegzudenken. Ich beschäftige mich immer und ständig damit, mit der eigenen Poetik. Ja, das ist toll. Ist total spannend.
Also das scheint fast so, dass jetzt so diese im Nachhinein jetzt sozusagen der lineare Weg, dass du jetzt ein bisschen so die Erfüllung jetzt im Schreiben auch selbst gefunden hast. Also was man das Vorurteil ja manchmal auch hat, die meisten Lektoren oder wollen ja auch selbst und ja.
Ich komme ja daher, im Grunde komme ich ja daher. Es war ja immer mein Traum, sozusagen, seit ich klein war. Das andere war jetzt, ich würde es nicht als Umweg bezeichnen, das stimmt so nicht. Es ist ja auch großer Teil meines Lebens. Ich kehre jetzt ein Stück weit zurück, ohne das andere sein zu lassen, sozusagen. Also ist es eher, dass sich so ein Kreis wieder schließt und ich viele Ausflüge gemacht habe und ich kehre jetzt ein bisschen zurück. Und wo es mich hinführt, muss ich schauen. Also weiß ich noch nicht.
Genau, also dann brauche ich diese Frage gar nicht stellen. Wo siehst du dich so in 5 oder 6 Jahren dann schon als etwas bekannterer Schriftsteller dann in der Talkshow sitzen oder ein polarisierendes Thema aufgreifen, weil du gesagt hast, das funktioniert vielleicht besser.
Ja, na klar, ich habe natürlich Stoffe, ich für 10 Jahre, ich kann jetzt schreiben und meine Stoffe schreiben, das werde ich sicherlich auch machen. Man muss immer gucken, was jetzt eine spannende Erfahrung auch ist die Interaktion mit der Öffentlichkeit, wie reagiere ich auf Feedback oder auf Feedback, was vielleicht auch ausbleibt, auf einzelnes Feedback, wie verändert mich das, ne? Will ich das überhaupt in den großen Diskurs mit der Öffentlichkeit irgendwie eintreten? Will ich eine große Debatte lostreten oder will ich nicht nur meine Texte schreiben, will ich lieber ein jetziges Publikum erreichen, sozusagen, und vielleicht jetzt einen Erfolg haben, oder gucke ich vielleicht eher auf ein Publikum in 20 Jahren? Und also, das sind natürlich schon Fragen, die einen beschäftigen. Wie sehr passe ich mich sozusagen auch an gegenwärtige Erfordernisse an, zum Beispiel Debattenbücher zu produzieren oder auch bestimmte Themen hinzuschreiben, und so. Das sind natürlich schon Fragen, die einen umtreiben. Bleibt nicht aus. Man steht in der Interaktion mit der Öffentlichkeit. Jeder Künstler tut das und man nimmt diese Einflüsse auf und verarbeitet sie und mal schauen, was passiert.
Dann lassen wir das mal so offen stehen. Ich lasse nicht ganz so offen stehen, denn ich wiederhole nochmal, bei Zoom ist man so geneigt, das in die Kamera zu halten, aber wir sind hier Podcaster und nur zum Hören, aber deswegen der Hinweis, ist nochmal alles verlinkt. André Hille, Das Rauschen der Nacht heißt der Roman, bei Blessing erschienen. Und wann leben wir eigentlich, ist so hinten der Satz. Ja, also, kann man wirklich sehr gut lesen. Ich empfehle es von André Hille. Und dann lesen, diskutieren, weiterempfehlen. Ich denke, das sind ja auch alles wichtige Mechanismen. Ich hoffe, dass dieser Podcast auch ein Teil davon ist. Das Buch und den Autor André Hille hier auch nochmal noch bekannter zu machen. Die vielen Facetten von André Hille haben wir jetzt also ein bisschen so erlebt. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen Einblicke dieser Facetten, die du uns gegeben hast. Also vielen Dank, dass du dabei warst, André.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank.
Ja, wie gesagt, auf literaturcafé.de kann man, gibt es nochmal Links und Hinweise, wer mehr über das Buch erfahren möchte und zur Textmanufaktur und über all das, was wir gesprochen haben, findet das in der Rubrik Podcast des Literaturcafé.de. Wie immer sage ich, liked diesen Podcast bei Spotify und bei Apple Podcasts, wo immer ihr ihn hört, wo immer ihr ihn bewerten könnt. Abonniert diesen Podcast im Literaturcafé, gibt es da einen Button, oder bei Spotify kann man das genauso machen. Dann bekommt ihr immer die neuesten Folgen dieses Podcasts, und der ist ja immer eine Art Wundertüte, und ich freue mich diesmal besonders über das Autorengespräch mit André Hille. Also nochmals vielen herzlichen Dank und vielen Dank nach Bremen.
Vielen Dank in den Süden. Genau. Und bis bald.
Genau. Und vielen Dank an allen da draußen fürs Zuhören. Und ich sag mal, lesen Sie André Hille, und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss.
Tschüss.